Hey, hier sind Carsten
und Stefanie
und wir erzählen dir in diesem Podcast unsere Geschichte.
Wie wir von unmündigen Konsumkindern zu mündigen BürgerInnen wurden.
Das ist Staffel 2, Folge 1, finanzielle Sorglosigkeit auf Pump.
Als Carsten und ich zusammengekommen sind, als wir uns kennengelernt haben, war uns eigentlich ziemlich schnell klar, dass wir auch zusammenziehen wollen. Das ging jetzt nicht sofort, weil wir ja erstmal unsere vorhandenen Wohnungen kündigen mussten. Aber wir wollten das halt so schnell wie möglich machen und deswegen sind wir dann auch wenige Monate später, sofort es ging, zusammengezogen, haben uns eine Wohnung gesucht und Carsten hatte da noch seinen Job und hat noch keinen neuen Job gehabt und ist trotzdem für mich nach Hamburg gezogen.
Und das war eine Entfernung von 200 Kilometer. Ne? Das ist jetzt nicht so mal eben vor den Toren von Hamburg in die Stadt hinein, sondern wirklich vom Land in die Stadt mit allen Konsequenzen. Also komplettes Sozialumfeld erstmal in der alten Heimatregion liegen lassen, den Job ja eigentlich auch irgendwie ad acta legen.
Ja.
Und ja, wie du gerade schon gesagt hattest, ich hatte noch keinen neuen Job. Also für mich war klar, ich ziehe jetzt nach Hamburg und werde dort auch einen neuen Job finden. Hatte aber tatsächlich noch nicht wirklich aktiv gesucht, sondern das habe ich tatsächlich erst durchgeführt, als wir schon in Hamburg gelebt haben.
Und du hattest ja das Glück, dass du mit deiner alten Arbeit ein Arrangement vereinbaren konntest, dass du eben dann von Hamburg aus arbeiten durftest. Du bist dann ab und zu, glaube ich, noch dahin gefahren. Wie war das? Weißt du das noch?
Ja, genau. Ich habe irrsinnig lange Arbeitswege gehabt. Also diese tatsächlich 200 Kilometer waren es fast auf den Kilometer, genau.
Und dafür hast du halt dann mein Auto genutzt.
Genau.
Was dann unser Auto war.
Ja, das haben wir uns geteilt. Und für diese Tage selber habe ich das Auto komplett in Beschlag genommen. Das waren lange Tage, ne? Also ich bin morgens relativ früh los, damit ich dann einigermaßen zeitig bei der Arbeit sein konnte. Musste natürlich dann die Verkehrslage irgendwie berücksichtigen.
Hast du dann nicht da auch übernachtet?
Nein. Ich bin abends immer nach Hause gefahren.
Ja, okay.
Genau. Das war ja das Problem, dass ich im Grunde genommen meine Freizeit da auf der Autobahn verbracht habe.
Ja, aber das war ja nur vorübergehend und dann hast du ja auch einen neuen Job gefunden.
Richtig, genau.
Aber erstmal haben wir zusammen halt diese neue Wohnung, unsere erste gemeinsame Wohnung gesucht. Und ich hatte damals eine Zwei-Zimmer-Wohnung, das haben wir ja schon in der vorangegangenen Staffel erzählt. Und wir sind dann von da aus, unsere gemeinsame Wohnung musste erreichbar sein von meiner Arbeit aus, damit ich dann mittags auch mit Hazel noch rausgehen konnte. Und weil Carsten ja eben aufgrund des Jobs nicht immer zu Hause war, aber wir hatten ja halt eben das Glück, dass er dann die meiste Zeit zu Hause sein konnte und ich dann nicht mehr jede Mittagspause nach Hause fahren musste.
Genau, und ich wusste ja auch noch nicht, wo ich zukünftig in Hamburg arbeiten werde, deswegen war meine zukünftige Arbeit noch kein Bezugspunkt, um eine Wohnung zu suchen.
Ja, und wir haben, also es sollte halt irgendwie mit dem Fahrrad möglichst erreichbar sein und oder mit dem Auto, das war nämlich dann auch das, weil ich ja noch das Auto hatte, war es eben auch möglich, dass ich dann in der Mittagspause mit dem Auto gefahren bin, was ich später auch gemacht habe, als Carsten dann die neue Arbeit hatte. Aber zu dem Zeitpunkt, als wir uns zusammen die Wohnung gesucht haben, waren die Kriterien dann, dass wir geguckt haben, wie viel können wir uns denn zusammen leisten?
Genau, also neben dem Radius, dass du einen einigermaßen kurzen Fahrtweg zur Arbeit hattest, war tatsächlich die obere Messlatte angesetzt mit, wir legen mal zusammen und gucken mal, was wir gemeinsam maximal uns leisten können.
Genau, und da haben wir dann auch eine relativ große Wohnung uns tatsächlich gegönnt und ja, und war schon, wenn jetzt so zurückblickend, waren es 120, ja, mit Wintergarten und allem drum und dran. Und wir waren ja nur zu zweit, wir hatten ja noch gar kein Kind.
Ja, ein Hund.
Und ein Hund, genau.
Der hatte Auslauf in der Wohnung,
Also wir hatten super viel Platz und also so rückblickend von unserem jetzigen Standpunkt aus, mehr als 10 Jahre später, ist das wirklich, 12 Jahre später, ne? Ja. Ist das jetzt wirklich viel zu groß gewesen.
Dekadent, wie auch immer. Also wir hatten auch nie wieder eine so große Wohnung. Ne?
Ja,
alle anderen
stimmt.
Waren immer kleiner.
Ja. Naja, aber jedenfalls, das war ein Punkt. Und dann waren wir auch der Meinung, so, wir brauchen jetzt auch eine standesgemäße Einrichtung quasi, wir mussten ja die Wohnung irgendwie füllen. Wir hatten ja gar nicht so viel. Du hattest ja in deiner Wohnung kaum was.
Ja, ich hatte vorher meine Wohnung ja, also meine vorherige, nie wirklich eingerichtet. Ne? Da waren ja immer so teilweise auch geliehene Möbel nur, die ich dann bei meinen Eltern dann wieder zurückgegeben habe, weil das waren irgendwie Uraltsofas, die ich da aus dem Keller noch rausgezogen hatte. Für mich als Junggeselle in meiner Junggesellenwohnung damals reichten die aus, aber naja, für das, was wir dann da in der 120 Quadratmeter Wohnung hatten, da musste halt ein bisschen mehr daher, ne?
Genau, und bei mir war es ja so, dass ich eben als quasi auch meine Wohnung als Single sozusagen eingerichtet hatte. Nicht nur sozusagen, sondern ja, als Single. Und da war das Bett quasi für uns dann auch zu klein. Ich hatte das zwar gerade alles erst relativ neu gekauft für die Einrichtung, aber es war halt, es passte nicht für uns. Und dann sind wir zum einen zu IKEA gefahren.
Das war damals unser Mekka.
Da haben wir sehr viel Geld ausgegeben. Ja. Und dieses Geld hatten wir gar nicht.
Das ist auch wieder auf Pump, ja. Weil, ja. Also gerade wenn, ich sag jetzt mal, in so einer Situation, wo du 120 Quadratmeter füllen musst und dann Ratenkauf oder auch Kreditvergabe so unendlich einfach auf einmal sind, ne? Dass die Bank Konsumentenkredite relativ einfach austeilt und auch bei IKEA jetzt mit der Ikano-Karte, die es damals schon gegeben hat, die haben wir uns ja später auch nochmal geholt, war ja im Grunde genommen das Einkaufen überhaupt gar kein Problem mehr.
Ja, wir haben das einfach dann auf diese Ikano-Bankkarte da, also diese Family Card,
genau.
Haben wir dann, ich glaube, für 5.000 Euro und später für 7.500 Euro, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie viel es war, aber jedenfalls war es viel Geld, haben wir dann eingekauft und es war für uns total normal.
Ich weiß noch, wie wir da mit Anhängerladung vom IKEA dann wieder zur Wohnung gefahren sind und dann das Ganze da irgendwie ausgeladen haben und das war schon ziemlich heftig. Ne? Also die Zimmer waren anschließend auch gut gefüllt, wobei es war ja nicht unbedingt alles neu.
Nee, wir haben auch von meinen Eltern, da sind wir auch mit dem Auto und dem Anhänger, da hat doch das Auto noch aufgegeben, war das nicht da oder war das woanders, ich weiß nicht mehr.
Die Kupplung aufgegeben, die Kupplung, weil wir im Stau standen mit Anhänger und dann dieses ständige Anfahren und Bremsen.
Wobei, das war das da, das war vielleicht auch später, das kann auch mal später gewesen sein, weil da war das Auto ja noch überhaupt nicht alt. Und da kann, ich glaube, das war da noch nicht.
Meinst du, es war später?
Ich glaube schon. Aber wie auch immer, jedenfalls haben wir aber da tatsächlich auch wieder anhängerweise von überall her Möbel besorgt. Und ja, es war so, dass wir gesagt haben, so auch alles neu. Also wie gesagt, das von meinen Eltern, das war halt dann geschenkt. Das war dann okay, aber wir haben jetzt nicht in die Kleinanzeigen geguckt und gesagt, so jetzt kaufen wir uns da gebrauchte Möbel oder so.
Nee, also Kleiderschrank war neu, wir haben ganz viele Bücherregale nochmal neu gekauft. Wir haben sonstige Einrichtungen.
Das Bett,
genau, das musste wichtig. Dieses runde Bett von IKEA sein.
Vielleicht kennt das noch jemand, das war so ein rundes, so aus vier Teilen bestehend, weil ich nämlich der irrigen Annahme war, Carsten ist ja 2 Meter groß, dass ein rundes Bett mit 2 Meter Durchmesser das Richtige für den 2-Meter-Mann ist, aber das ist ja nur in einem Durchmesser 2 Meter und nicht überall und deswegen hätte Carsten halt so diagonal da drin liegen müssen.
Aber wir waren ja zu zweit, du wolltest ja auch noch irgendwo schlafen.
Also das war überhaupt nicht, das war eine totale Fehlentscheidung. Also die ganze Zeit über, das war total sinnbefreit.
Aber es hat uns wirklich über mehrere Jahre hinweg begleitet.
Es hat uns begleitet, ja, auf jeden Fall. Wir haben es dann nicht irgendwie weggeschmissen und sofort was anderes gekauft. Nein. Wir haben es auch später dann verkauft.
Ja.
Das kommt aber alles noch später. Aber da war es wirklich so, dass wir das haben mussten. Also irgendwie war das, es muss jetzt so sein. Wir müssen uns jetzt damit einrichten und es muss sofort sein. Wir sparen nicht darauf, sondern es muss eben einfach sofort sein. Und wir gucken gar nicht, ob wir vielleicht uns das irgendwann nicht mehr leisten können, sondern wir machen es einfach.
Ja, genau. So sind wir ja auch durch die IKEA-Filialen gegangen, dass wir einfach geguckt haben, was gefällt uns, was kann man irgendwo im Haushalt brauchen. Teilweise haben wir uns auch noch eingeredet, das müssen wir haben, wenn wir einen Haushalt aufbauen. Und haben uns dann von kleinen Einrichtungsgegenständen über Küchengerätschaften bis hin zu Lampen eben auch die Einrichtungsgegenstände da so rausgeholt und eben eigentlich alles auf Pump bezahlt. Ne? Ich weiß nicht, haben wir da irgendwas direkt mal so bar bezahlt?
Weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr.
Wenig, ne?
So, ich meine, es kann natürlich sein, dass wir jetzt rückblickend, wo wir älter und weiser geworden sind, das schon harsch verurteilen, wie wir damals waren und deswegen so über uns sprechen. Letztlich war es für uns damals normal.
Ja, genau. Das haben wir auch gar nicht in Frage gestellt. Es wurde ja auch nirgendwo in Frage gestellt und wir sind da ja auch an keine Grenzen gestoßen. Ne? Also
ja.
Es war jetzt weder von einer Person vom Außen her irgendjemand, der gesagt hat, ey, das, was ihr da macht, ist jetzt nicht unbedingt so klug. Noch hatten wir ja auch finanziell irgendwo Engpässe. Ne? Also wie gesagt, also wir haben uns bei der Postbank einen Konsumentenkredit besorgt. Der wurde ja, will ich sagen, großzügig, aber relativ schnell genehmigt. Ne? Die Banken sind da ja wahrscheinlich auch heute noch so, dass wenn man ein einigermaßen gutes geregeltes Einkommen hat, wo eben der Arbeitsvertrag geregelt ist und dann auch langfristig irgendwo Einnahmen verspricht, dann kriegt man mal eben schnell die 50.000 Euro dazu gesprochen. Da hat kein Bankberater jemals nachgefragt, ob das denn überhaupt sinnvoll ist oder nicht. Ne? Die fragen, wofür brauchst du das Geld? Haben aber irgendwie jede Antwort geschluckt. Also wenn ich denen erzählt hätte, ich will nach Timbuktu fliegen oder sowas, das wäre wahrscheinlich für die auch eine Begründung gewesen.
Ja, wir haben es uns auf jeden Fall gut gehen lassen. Also wir hatten tolles Essen und Trinken und tolle Möbel. Und für uns war das auch total normal, dann mit dem Auto überall hinzufahren. Wir sind auch in Urlaub gefahren und wir haben... Also nicht weit, also es war dann alles in Deutschland, aber trotzdem halt so Wellnessurlaube haben wir gemacht. Ich kann jetzt, weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr wie viele, aber es, also wir haben auf jeden Fall mindestens 1-2 Wellnessurlaube gemacht. Und ich weiß noch, bevor wir zusammengezogen sind, waren wir einmal auf Usedom. Das war ja nicht lang.
Nee, aber den Urlaub haben wir auf Kreditkarte bezahlt.
Ja?
Weil gar keine Ersparnisse da waren.
Ja, stimmt. Okay. Ja, guck. Das weiß ich auch alles schon nicht mehr.
Ja.
Das habe ich alles verdrängt.
Ja, aber das ist symptomatisch für, wir machen das jetzt einfach und irgendwie kriegen wir das Geld dann schon wieder rückwirkend rein. Ne?
Ja. Und dann hast du Mitte 2009, meine ich, deinen neuen Job gefunden?
Ja, das ging relativ schnell. Ja. Also im Grunde genommen habe ich, glaube ich, so 3, maximal 4 Monate schon in Hamburg gelebt, aber noch in meiner alten Heimatregion gearbeitet. Wobei ich der nicht jeden Tag gependelt bin, sondern auch einen Großteil im Homeoffice gearbeitet habe, aber die Zeit dann auch genutzt habe, aktiv auf neue Jobsuche zu gehen. Und das hat wunderbar funktioniert und ich weiß heute noch, dass das Vorstellungsgespräch wirklich extrem gut gelaufen ist. Es war für mich eine völlig neue Situation, dass ich über Headhunter oder Personalvermittler an den Job gekommen bin. Das war damals in meiner Heimatregion. War ja ein ganz anderer Arbeitsmarkt. Ne? Also das war auch der Faktor, wo ich dann ruhigen Gewissen sagen konnte, ich ziehe nach Hamburg, weil ich mir bewusst war, dass in Hamburg ein ganz anderes Umfeld für Jobsuchende existiert. Da, wo ich in meiner Heimatregion noch so, ich sage jetzt mal, im täglichen Kreisblatt gucken musste, ob irgendwelche Stellenanzeigen veröffentlicht wurden, war das in Hamburg natürlich was ganz anderes. Ne? Da konntest du schon, weiß gar nicht, gab es damals schon diese Internetplattform? Ich glaube schon. Ne?
Xing und so, meinst du? Oder?
Naja, Stepstones oder so, also diese Karriereportale.
Doch, also Xing gab es auf jeden Fall schon und ich weiß nicht, ob Stepstone, ich glaube auch. Ja.
Ja, aber auch da, also ich glaube schon, dass es die gab, weil irgendwo habe ich auch einen Überblick bekommen, dass es extrem viele Jobangebote gibt. Jetzt zwar nicht für alles das, was ich gesucht habe, aber prinzipiell war für mich einfach schon wichtig zu wissen, Mensch, da liegen jetzt nicht irgendwie so 20, 30 Jobs, sondern es sind Tausende. Ne? Und irgendwas davon werde ich auch wohl finden. Ich glaube, ich wäre auch bereit gewesen, etwas zu machen, was nicht meiner Ausbildung entspricht. Aber das wäre jetzt irgendwie so Plan C oder D gewesen. Es hat geklappt mit dem, was ich eigentlich machen wollte. Also ich bin weiterhin da in der IT-Branche tätig gewesen oder geblieben und habe dann auch tatsächlich durch diesen Job mehr verdient als in meinem vorherigen Job. Obwohl ich vorher Abteilungsleiter war und jetzt in dem ersten Job in Hamburg einfach nur normaler Angestellter, war schon ein großer Gehaltssprung vorhanden gewesen. Was eigentlich daran liegt, dass ich auf der einen Seite ein Fachpersonal war, also Fachkraft, aber dass das Gehaltsgefüge natürlich in den Großstädten ganz anders ist als auf dem Plattenland. So, und vielleicht hat das auch so ein bisschen mit dazu geführt, dass wir nochmal ein bisschen großzügiger waren mit den monatlichen Ausgaben. Es waren da, glaube ich, 700 Euro netto, brutto mehr, die ich da verdient habe. Ne? Also war schon.
Ich weiß es nicht.
Doch, ich weiß das noch. Ich weiß das noch, aber ja. Vielleicht so diese 700 Euro sind ja netto nicht ganz so viel gewesen, aber ja, du hast auf einmal deutlich mehr Geld als vorher, obwohl wir vorher schon, ja, wie gesagt, keine Ersparnisse hatten. Aber ja. Vom Psychologischen her glaubst du, du kannst jetzt eigentlich noch freigebiger mit dem Geld sein.
Ja. Und dann war es bei uns so, dass ich halt sehr unglücklich war in meinem Job und versucht habe, auch einen neuen Job zu finden und keinen gefunden habe. Das war gerade dann, wo 2009 ja alles zusammenbrach, also wirtschaftsmäßig, und es nicht leicht war, neue Jobs zu finden. Und ich habe mich dann selbstständig gemacht zum Ende des Jahres hin. Also ich habe es mir auch nicht leicht gemacht. Also ich habe wirklich mehrere Vorstellungsgespräche geführt und versucht, irgendwie was zu finden für mich, was passte, aber ich hatte ja kaum Berufserfahrung. Ich war gerade erst in meinem ersten Job und da war ich immer die eigentlich dann nicht genommen wurde. Und wirklich was Passendes zu finden, was besser war als das, was ich gerade gemacht habe, war schwer. Und ich wollte, also mein Ziel war immer, mich selbstständig zu machen, aber ich dachte halt, ich mache das so mit 30. Ich werde jetzt erstmal so 6 Jahre Berufserfahrung sammeln und dann mache ich mich selbstständig. Das war mein Plan. Aber der hat halt nicht funktioniert. Das heißt, ich habe mich dann schon mit 25 selbstständig gemacht. Also dann wurde ich bald 26, aber ich war noch 25. Und habe das dann Ende 2009 eben gemacht mit Gründungszuschuss. Das war damals möglich. Da hatte ich halt gedacht, okay, dann Gründungszuschuss, da gibt's dann auch nochmal die 200 Euro noch dazu für die Krankenkasse. Und das hatte ich aber alles irgendwie schon so mitgerechnet. Und es war halt weniger als das, was ich vorher verdient habe. Ich habe aber gedacht, ich kriege das trotzdem hin. Du hast ja mehr verdient. Und ich bin da so reingeschlittert. Also ich bin dann, ich habe diese ganzen Infoabende oder Infotage da mitgemacht und habe mir dann auch eine Existenzgründungsberaterin gesucht, einen Coach. Und ich weiß nicht, also ehrlich gesagt, weiß ich nicht, ob ich da den besten Griff getan hatte. Denn so rückblickend denke ich, dass das nicht immer so ganz koscher war, was sie mir da geraten hat. Aber ich glaube, ich war auch einfach noch zu unreif, zu jung. Und ja, es kamen halt ein paar Schicksalsschläge noch dazwischen. Und ich habe versucht, mich dann mit Marketing selbstständig zu machen, mit Praxismarketing, weil ich gedacht habe, das ist nochmal ein besonderes Feld und ich habe halt im Bekanntenkreis Ärzte gehabt und deswegen dachte ich, ja, da weiß ich zumindest Bescheid und ich konzentriere mich aufs Praxismarketing und stelle mich so auf, dass ich das, was ich gelernt habe, also Kommunikationsdesign als Designerin, in diesem Bereich tätig bin. Und dort dann eben vor allem Webseiten entwickle. Und ich habe Hamburg bietet da viel für GründerInnen. Ich weiß nicht, ob es heute auch noch so ist, aber damals war es viel. Ich habe da viele Seminare besucht, Workshops und habe andere Menschen kennengelernt, habe mich mit anderen vernetzt. Ich habe sehr viel mit anderen zusammen gemacht und ich war ja auch schon vorher nebenberuflich selbstständig und hatte da ja auch schon Kundinnen. Nur hatte ich die halt ruhen lassen oder nur so basismäßig betreut, während ich halt den Vollzeitjob hatte. Und ja, im Nachhinein hätte ich alles anders gemacht, klar. So, nachher ist man immer schlauer. Aber letztlich bin ich grandios gescheitert mit dem ganzen Projekt. Aber ich wollte es nicht wahrhaben. Ich habe die ganze Zeit gedacht, es muss sein, es muss sein, es muss sein.
Ja, wir haben das ja damals mit deiner Selbstständigkeit ganz bewusst durchgezogen, weil wir uns auch ja im Klaren darüber waren, dass so eine Selbstständigkeit jetzt nicht im Schalter umgelegt ist und dann sofort erfolgreich ist, sondern dass es da erstmal eine Durststrecke gibt. Und da ist natürlich so ein Gründungszuschuss, der einen dann finanziell so eine Basiseinnahme verschafft oder erstmal so eine Grundsicherung, ne? Plus eben so die Idee, Mensch, du hast ja bestehende Kunden, da kannst du ja vielleicht nochmal ein bisschen mehr machen als in der Vergangenheit oder jetzt aktiver auf Akquise gehen etc. Mhm. Das sind ja alles so Ideen oder Überlegungen, die kommen einem dann ja in dieser Phase, wo dann eigentlich feststeht, jetzt Da soll die Selbstständigkeit starten, ne? Also von daher, das war ja ein geplantes oder beziehungsweise ein kalkuliertes Wagnis.
Ja, aber weil das eben alles nicht so funktioniert hat mit den Einnahmen, haben wir letztlich dann doch den Kredit wieder aufstocken müssen.
Ja, genau.
Und dann war es auch noch so, dass wir von einem Bekanntenkreis um Hilfe gebeten wurden, ob wir nicht Geld leihen können. Und da wir ja gar kein Geld hatten, haben wir gesagt, okay, dann stocken wir unseren Kredit noch höher auf und leihen euch das Geld.
Das war also keine kleine Summe, ne? Also nicht so kannst du mal eben 100 oder 200 Euro rüberreichen, sondern
nein,
das waren
fünfstellige
Bereiche, genau.
Höhere, fünfstelliger Bereich, höhere Beträge.
Ja.
Und ehrlich, Carsten und ich haben da schon immer mal wieder drüber gesprochen, wir kriegen das nicht mehr zusammen, wie viel wir im Laufe der Zeit verliehen haben.
Wir haben mehrfach gespendet.
Gespendet haben, denn wir haben das Geld nie zurückbekommen. Und es war irgendwie eine Situation, dass wir 2010 eigentlich noch dachten, es ist alles gut, eben genau weil Carsten meinte, die Selbstständigkeit, ich war gerade dabei, hatte viele Kontakte geknüpft, ich hatte viele Ideen, ich hatte Menschen, mit denen ich was bewegen wollte und es hätte auch funktionieren können, aber es gab eben ein paar Schicksalsschläge, die uns dann als, also jetzt nicht Carsten und mich, sondern diejenigen, mit denen ich mich zusammengetan hatte, und die verschiedenen Menschen, mit denen ich mich zusammengetan hatte, mit der Gruppe, da das hat einfach aus verschiedenen Gründen dann doch nicht funktioniert. Und 2010 war es aber noch so, dass wir dachten, ja, das läuft, alles ist gut. Wir haben uns da dann überlegt, dass wir bald nochmal umziehen, weil ich hatte ja nicht mehr diese Bindung zu der Arbeit, deswegen musste ich dann auch nicht mehr mittags immer mit Hazel raus, also musste diese Nähe nicht mehr sein und Carstens Arbeit war viel weiter entfernt von der Wohnung und wir haben uns dann überlegt, wo ziehen wir hin, haben uns eine schöne Wohngegend ausgeguckt, die näher dran war an Carstens Arbeit, sodass er auch mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren konnte, was aber jetzt halt in dem Zeitpunkt, also jetzt 2009, 2010, also als wir noch in der ersten Wohnung wohnten, nicht möglich war. Und wir wollten heiraten, wir haben dann auch geheiratet. Wir haben letztlich dann alleine beim Standesamt erstmal geheiratet, auch aufgrund des Geldes. Tatsächlich können wir jetzt mal so einfach uns outen.
Wir haben einfach ausgerechnet, was für eine Steuersparnis haben wir denn als Verheiratete und haben festgestellt, oh, das lohnt sich ja, jetzt schon zum Standesamt zu gehen.
Genau, wir wollten heiraten, wir wollten schon 2009 heiraten, da kam aber dann wieder was dazwischen und dann haben wir gesagt, gut, dann machen wir das jetzt einfach, wir wollen sowieso heiraten und dann, wenn das auch noch mehr Geld gibt, dann heiraten wir jetzt sofort. Und dann haben wir später im Jahr noch gefeiert groß mit unseren Verwandten und Bekannten und haben viel Geld ausgegeben, was wir wieder nicht hatten.
Das war auf Pump, ja.
Es war alles auf Pump. Und dann gab es einen Glücksfall bei uns im Bekanntenkreis. Hat eine Person viel Geld gewonnen, einen sehr großen Betrag gewonnen. Und wir haben dann gefragt, ob diese Person uns etwas leihen kann und haben ein Darlehen aufgenommen.
Ein Privatdarlehen
bei dieser Person, damit wir unsere ganzen Kredite auslösen konnten. Das haben wir dann auch gemacht. Aber dann sind wir wieder in die gleiche Falle getappt und haben wieder diesen Personen, die uns vorher schon um Hilfe gebeten hatten finanziell, Geld geliehen von dem Betrag. Wir hatten extra einen größeren Betrag genommen, den als Privatdarlehen und haben wieder Geld verliehen. Dann war aber wieder zu wenig Geld da, weil ja meine Selbstständigkeit nicht richtig lief und wir hohe Ausgaben hatten. Dann sind wir ja auch umgezogen, das kostet auch immer Geld. Die Wohnung war, ich weiß nicht, war die teurer als die vorhergehende?
Also die neue Wohnung, also wir sind jetzt ja quasi schon bei unserer zweiten gemeinsamen Wohnung in Hamburg. Die war, glaube ich, genauso teuer.
War kleiner, aber exklusiver.
Halb so groß, aber genauso teuer. Also im Endeffekt, Quadratmeterpreis ungefähr das Doppelte.
Genau, ja.
Der Wohnlage geschuldet.
Genau, der Wohnlage.
Vor Ort.
Genau, also es war halt sehr schön auch da, also und dann haben wir wieder einen Kredit aufgenommen.
Genau.
Dann hatten wir das Darlehen, das Privatdarlehen und dann haben wir wieder
Die ganz normalen Bankkredite, die dann ja auch wieder völlig widerspruchslos ausgeteilt wurden, weil wir ja eine saubere Schufa hatten, ja, also
genau.
Beziehungsweise auch keine weiteren Verbindlichkeiten, die nach außen kenntlich waren. Das ist das Schöne an so einem Privatkredit, er ist nach außen nicht erkennbar und wirkt aber im Hintergrund, ne? Also es ist dann immer die Zusatzbelastung. Ja.
Genau.
So, und durch diesen Umstand, dass wir von der tatsächlichen Bank auch nochmal Kreditvergaben bekommen haben, haben wir, ja, ich sag jetzt mal so, in diesen Momenten, wo wir gemerkt haben, Mensch, uns läuft das Geld davon, ne? Wir müssen jetzt wieder investieren, haben aber kein Geld, ich hole einen Kredit, dann tauchte natürlich erstmal eine relativ große Summe auf dem eigenen Konto auf. Ne? Als der Kredit ausgezahlt wurde, gab es eine Geldschwemme. So, und das fühlt sich natürlich dann auch wieder gut an. Ne?
Ja.
Dann kann man auch nochmal eben kurz zum Weinladen gehen und sich dann da nochmal ein paar Rot- und Weißweine besorgen, die Einkäufe nicht mehr ganz so minutiös machen, sondern schon mal ein bisschen großzügiger einkaufen, etc. pipi.
Ja, ich brauchte dann auch ein eigenes Büro, weil ich von zu Hause aus nicht so konzentriert arbeiten konnte und dann eben überlegt habe, mit anderen zusammen mir ein Gemeinschaftsbüro zu teilen. Das waren diejenigen, die ich eben über die Selbstständigkeit kennengelernt habe, mit denen ich dann zusammen so eine lose Gemeinschaft gebildet habe, damit wir ähnlich wie in einer Agentur, aber doch eben selbst jeder für sich dann zusammenarbeiten konnte. Das heißt, neben der neuen Wohnung war dann auch noch die Miete für das Büro zu zahlen, für den Büroraum, mein Anteil dafür. Das kam dazu, das Auto war natürlich die ganze Zeit über da und musste auch die hohe Leasingrate, die Versicherung und alles gezahlt werden. Das heißt, wir hatten hohe Ausgaben und konnten das dann auch die meiste Zeit über nur über Kredite wirklich regeln. Was wir auch gemacht haben, waren teure Geschenke. Also wir haben versucht, halt unsere Zuneigung zu Familienmitgliedern oder an Freunden, Freundinnen über teure Geschenke zu zeigen, sodass wir da dann für viel Geld, was uns nicht gehörte, Dinge gekauft haben.
Wobei das Geburtstags- und Weihnachtsgeschenke waren. Ne? Also wir sind jetzt nicht, glaube ich,
nein, wir haben nicht einfach
so mondän hier, da hast du was, sondern tatsächlich zu den normalen Feierlichkeiten.
Nein, so war es jetzt auch nicht. Also wir sind nicht total abgedreht, aber wir hatten damals schon, das Kind war noch nicht geboren, hatten wir schon eine gute Zeit auf Pump.
Ja, definitiv. Das haben wir auch tatsächlich so ausgenutzt. Ne? Also
damals waren wir ja noch Vegetarier, beziehungsweise Carsten nicht, aber ich war Vegetarierin, Carsten war noch alles Esser. Und dann haben wir uns mit Oliven und Käse eingedeckt und Wein gekauft und hatten uns so eine Leseecke eingerichtet, Baguettebrot. Und dann haben wir uns da zurückgezogen und haben gelesen und gegessen und getrunken. Und zu Geburtstagen haben wir immer eingeladen und haben das natürlich alles bezahlt. Und also wir haben das irgendwie so geliebt und gelebt, dann auch ganze Geld ausgeben zu können.
Genau, es war ja da, ne? Also solange der Kredit irgendwie da war, konnte man ja über die Verhältnisse leben. Problem ist natürlich, irgendwann ist die Summe ausgeschöpft und man lebt trotzdem weiter über seine Verhältnisse. Also weil ja dieses nicht über seine Verhältnisse leben, dieses sparsame Leben, das lag uns ja damals nicht, möchte ich schon fast sagen. Also wir haben es einfach nicht kennengelernt, ne? Oder nicht wirklich gelebt. Und von jetzt auf gleich umzuschalten, das ist
Dazu kam halt immer wieder, dass diese Menschen, die uns um Hilfe gebeten hatten, immer mal wieder kamen und sagten, wir brauchen Geld. Und wir dann immer wieder versucht haben, denen Geld zu geben, obwohl wir dann langsam eben auch schon an so einem Punkt waren, wo wir gemerkt haben, das ist nicht so gesund, dieses Verhältnis. Und so ging dann eben die Zeit ins Land. Dann war es Ende 2010. Da gab es dann in meiner Coworking-Gruppe, sage ich jetzt mal, in der Selbstständigkeit einen Umbruch. Eine Person ist gestorben, die war sehr krank und ist dann im Krankenhaus plötzlich, also relativ plötzlich, gestorben. Und es gab auch Unstimmigkeiten in der Gruppe und irgendwie hat das alles nicht so funktioniert, weswegen ich dann Anfang 2011 mir überlegt habe, mir ein eigenes Büro zu holen. damit ich da endlich jetzt den Durchbruch erlangen konnte, was sich aber dann gezeigt hat, dass ich dann eine Zeit lang parallel das Gemeinschaftsbüro bezahlt habe und das neue Büro, weil ich der Meinung war, ich kann sonst nicht arbeiten, ich muss jetzt dieses Einzelbüro haben. Und das war alles dann auch wieder kreditfinanziert. Und ich hatte aber, es war nicht alles, es klingt jetzt alles so blauäugig, aber es war eigentlich gar nicht so blauäugig, denn ich hatte eigentlich, das klingt jetzt alles so blauäugig, nur damals habe ich mich tatsächlich auf den falschen Kunden konzentriert. Ich hatte mir gedacht, ich kann mit diesem Kunden alles reißen, weil mir da in Aussicht gestellt wurde, einen Praxisverbund tatsächlich auszustatten mit Internetseiten und Praxisausstattung, also die ganzen Geschäftspapiere und Visitenkarten, Terminzettel und sowas alles. Also komplett das alles auszustatten, und das wäre halt ein Riesenauftrag gewesen. Nur, dass dieser Kunde dann durch Privatinsolvenz weggebrochen ist. Und das war mir davor nicht klar. Ich habe quasi auf das falsche Pferd gesetzt. Ja,
aber wir beide haben die komplette Hoffnung auf diesen einen Kunden gelegt. Also wirklich sämtliche Anstrengungen und Bestrebungen und Ideen und sowas, gar nicht auf das Hier und Jetzt, sondern auf das Zukünftige, was dann passieren würde, wenn dieser Praxisverbund tatsächlich mal greift. Und da lag wirklich die Hoffnung und die Konzentration drauf. Ne? Deswegen war am rechts und links von dieser Vision eigentlich gar kein Platz mehr, um sich nennenswerte, direkte, tagesaktuelle Einnahmen irgendwie zu sorgen.
Ja.
Und das perfide an dieser ganzen, es war eine Vision, ne? War ja, dass sie immer irgendwie zum Greifen nahe schien. Ne? Also wir haben immer gedacht, jetzt bald ist es soweit. Ne? Man hat immer versucht, so die letzten Durststrecken zu überwinden, die dann aber nie aufgehört haben, bis dann letztendlich dieser Crash kam.
Ja.
Bis zu dem Zeitpunkt war es tatsächlich mit einer wirklich greifbaren Hoffnung versehen, die uns getrieben hat.
Ja, ich hatte tatsächlich einfach mich komplett falsch entschieden. Also ich habe Fehler gemacht. Ich hätte jetzt im Nachhinein, es ist alles so klar. Also es ist so, ich hätte bei dem bleiben sollen, was ich vorher schon nebenberuflich selbstständig gemacht habe. Ich hätte das ausbauen können. Jetzt im Nachhinein könnte ich dir eine komplette Geschäftsstrategie dafür erzählen. Ich wüsste ganz genau, wo ich ansetzen sollte, wer meine Zielgruppe ist, wie meine Wunschkundin aussieht und so weiter und so fort. Ich könnte das alles aufbauen und machen und wüsste ganz genau, welche Pakete ich anbieten würde und so. Und jetzt weiß ich das alles. Aber damals war ich irgendwie mittendrin und ich habe auch fest daran geglaubt, ich hatte so viel Material ausgearbeitet. Ich hatte so viele Ideen und ich habe so viel Zeit da reingesteckt und ich habe alles gemacht dafür. Also ich habe gedacht, jetzt das ist es. Und wenn ich dann endlich diesen einen Referenzkunden habe, dann bekomme ich den Durchbruch. Weil wenn der mich weiterempfiehlt und sagt, hey, die hat das gut gemacht, dann komme ich endlich an. Denn ich hatte vorher schon einen Kunden, bei dem das nicht funktioniert hat, ein Zahnarzt, der tatsächlich seine Webseite von mir machen lassen wollte, aber das hat die Chemie zwischen uns hat einfach nicht gestimmt und das hat nicht funktioniert. Er hatte andere Ideen als ich und das hat nicht gepasst. Und so ist diese Chance halt auch verpufft. Also so, dass ich da hatte ich auch die Hoffnung, ja, jetzt kriege ich den Durchbruch. Und diesen Zahnarzt hatte ich von meinem Existenzgründer-Coach vermittelt bekommen. Und dachte halt, ja, jetzt läuft's an. Ne?
Also das wäre auch der richtige Referenzkunde gewesen, weil er auch sehr...
Er war in einem Umfeld tätig, wo das Geld etwas lockerer saß und dann das auch unproblematisch gewesen wäre, dort, dass andere Menschen auch gerne Geld für gute Webseiten ausgeben. Und jetzt, heute ist es ja auch, also ich meine, das ist jetzt alles schon 12 Jahre her oder 11 Jahre her, ist das mit den Webseiten bauen. Das war damals, fing das gerade so an mit diesen Baukästen, die gut funktionierten. Ne? Heute ist das alles wieder anders, aber damals habe ich noch die ganze Technik gelernt, das HTML-Schreiben und so und auch die Kunst dahinter quasi. Also das als richtiger Beruf. Heute muss ich ja leider nochmal erwähnen, ist dieses durch Canva und die ganzen Bausteine, die es so als diese Editoren, wie du deine Webseite selbst bauen kannst, wirkt es so, als bräuchtest du gar kein Fachwissen mehr. Und klar, also ich meine, hey, ich habe Kommunikationsdesign studiert, ich bin Diplom-Designerin und alle Welt. Es wirkt so, als würde alle Welt sagen, jeder und jede, egal ob du irgendwie Ahnung von Design hast oder nicht, kann Designer oder Designerin sein. Ne? Und ich denke, jeder und jede, der oder die irgendeinen Fachberuf ausübt, kennt dieses bittere Gefühl, dass das so wirkt, dass jeder sich für jemanden, für einen Experten oder eine Expertin hält. Nur damals war es noch nicht so ausgeprägt und es war tatsächlich noch ein Geschäftsmodell, was hätte funktionieren können. Nur, dass ich halt zum einen eben an die falschen Menschen geraten bin und zum anderen die falschen Entscheidungen getroffen habe. Also es hätte funktionieren können, aber ich habe es irgendwie nicht hingekriegt. Und ich habe sehr viel Zeit und sehr viel Energie und Ideen und alles da rein investiert. Und wir haben, wie Carsten gerade sagte, es immer wieder versucht und gedacht, so jetzt, wir nehmen noch einen Kredit auf, wir stocken den Kredit auf, wir investieren da nochmal Geld rein und dann. Und ich hatte ja auch ein Coaching und ich habe ja auch Seminare besucht und ich habe mit Menschen zusammengearbeitet. Das war ja nicht alles nur in meinem Kopf. Das habe ich ja nicht nur irgendwie alles mir im stillen Kämmerlein ausgedacht und das war's dann oder so, sondern das war ja alles, lief ja alles begleitet quasi.
Und ich konnte durch meine eigenen Erfahrungen als Selbstständiger ja auch nochmal auf das ganze Thema gucken. Zwar lag meine Selbstständigkeit schon 10 Jahre weiter zurück, aber ich habe das natürlich dann schon mit Erstaunen so festgestellt, wie Existenzgründer zum Beispiel in Hamburg gefeiert wurden. Also was du da als Unterstützung von den Ämtern und Gutscheine und für Beratung und für Seminare und sowas bekommen hast, das war ja eigentlich schon das reinste Schlaraffenland für Existenzgründer. Ich glaube, das war damals tatsächlich so die Zeit. Und das war ein totales Kontrastprogramm zu dem, was ich damals erlebt habe. Ja, also als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich zwar auch einen Gründungszuschuss bekommen, aber naja, bis auf das mal Lokalblatt auf meine Anfrage hin dann tatsächlich mal einen kleinen Artikel produziert hat mit einem Foto, damit ich mal ein bisschen nach außen hin so Werbung machen konnte, das war's dann. Also eine Gründungsberatung oder jetzt irgendwelche weiteren führenden Seminare oder irgendwie eine konkrete Unterstützung habe ich so gar nicht gehabt. Das gab's da nicht. Vielleicht war es einfach eine andere Zeit. Ich will aber auch sagen, es war eine andere Umgebung, also ländlicher geprägt, hat mit Sicherheit dazu geführt, dass da völlig anders mit Selbstständigen umgegangen wurde als jetzt in der Großstadt. Und wenn man das, oder als ich das alles so mitbekommen habe, was da tatsächlich gerissen wird, wie viel Energie da frei wird, was für eine Unterstützung Selbstständige bekommen und dann eben gepaart mit dem, was wir vorhin schon gesagt haben, die großen Kunden, die in Aussicht standen, die gut vernetzt waren, die als hervorragende Referenz hätten gelten können, das waren natürlich alles so Lichtblicke, wo ich, habe ich keinen Moment daran gezweifelt, dass das funktioniert. Das war sonnenklar. Das war's für heute. Die nächste Folge erscheint am kommenden Montag.
Wenn du keine Lust hast zu warten und alle Folgen sofort hören möchtest, kannst du das Projekt und uns finanziell unterstützen, indem du den gesamten Podcast jetzt sofort als MP3 zum Download kaufst.
Den Link dazu findest du unter jeder Folge und in den Shownotes.